Ist der Teil vielleicht einfach nur, dass ich rechtzeitig vom Bord gegangen bin, damit der erste Ausstieg gelingen konnte?
So, das ist doch eine schöne Antwort. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, blickst du da happy drauf oder sagst, Mann, da hätte echt noch mehr kommen können?
Es ist top, dass man jetzt zwei Erstligisten hat. Auch der Handball mit dem THW ist einfach eine Institution für Kiel. Ja. Und jetzt, glaube ich, kann man als Partner beide Kieler Vereine hier einfach stolz sein.
Und viel Erfolg wünsche ich natürlich auch der SPVG Eidertal Molfsee 2.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Denn das ist, zum Abschluss kommend jetzt, dein aktueller Verein.
Ja, tatsächlich. Wir sind aufgestiegen in die Kreisliga.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Finn Bartels, ehemaliger Profifußballer, der ganz, ganz viele Profistationen hier in Norddeutschland durchlaufen hat, mittlerweile immer noch kickt, nicht mehr ganz so hochklassig und seine aktive Profikarriere beendet hat. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Finns erfolgreiche Fußballkarriere auf diese blicken und jetzt über die Zeit sprechen, die jetzt ansteht. Denn jetzt beginnt ein ganz, ganz neues, spannendes Kapitel, hat schon begonnen, die Zeit danach. Du bist Unternehmer mittlerweile mit Gin Bartels und Finn gibt auch zurück. Er hat nämlich mit Fördelütten eine Organisation ins Leben gerufen, die es auch schon einige Jahre gibt, über die wir heute auch sprechen wollen. Ich sag, moin Finn, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Moin moin, Tore.
Wo störe ich dich denn gerade?
Ach, ich sag mal so, ich habe mir den Termin freigeschaufelt.
Also jawohl.
Nein, das steht ja schon eine ganze Zeit und deswegen war das kein Thema für mich, hier mal vorbeizuschauen.
Vielen Dank. Und wir stehen ja auch vor einem dir sehr bekannten Ort. Hol unsere Zuschauer, Zuhörer mal ab. Wo steht denn das Wohnmobil?
Ja, tatsächlich vor dem Erstligastadion hier in Kiel. Also einen passenderen Ort gibt es ja gar nicht nach dem Aufstieg. Deswegen, ja, fühle ich mich hier, glaube ich, pudelwohl.
Ich auch. Ein sehr schöner Ort, um dieses Interview aufzunehmen. Und das ist auch, denke ich, ein toller Aufhänger. Ihr, kann ich sagen, ne? Ihr seid aufgestiegen, kann ich das noch so sagen? Identifizierst du dich als Holsteiner?
Ich identifiziere mich auf jeden Fall voll noch als Holsteiner, wobei ich natürlich einen minimalen Anteil vielleicht über die letzten Jahre noch habe, aber den wahren Anteil hat die Truppe und das Trainerteam und der ganze Verein jetzt im letzten Jahr geschaffen.
Was ist denn dein Mini-Anteil am Aufstieg?
Nee, das habe ich jetzt nur so gesagt, damit ich dabei bin. Nein, ach, natürlich hat man eine Verbundenheit und ist immer gerne da und hat über die Jahre auch immer versucht, seinen Teil dazu beizutragen, dass man erfolgreich ist.
Ja.
Und ist der Teil vielleicht einfach nur, dass ich rechtzeitig vom Bord gegangen bin, damit der erste Ausstieg gelingen konnte.
So, das ist doch eine schöne Antwort. Und ich meine, viele schaffen den Absprung nicht rechtzeitig. Und du warst ja auch einmal ganz, 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 ganz kurz davor, den Aufstieg selber zu erreichen mit Holstein.
Ja, tatsächlich. Also jetzt, was den Aufstieg angeht, war es natürlich eine sehr, sehr bittere Pille damals. Corona, verrücktes Jahr, mehrere Male in Quarantäne als kompletter Underdog. Wir gegen den Rest der Welt war so das Motto, aber das haben wir halt voll gelebt als Truppe und hatten dann letztendlich drei Matchbälle. Köln, Relegation ist gar nicht mal so das, was so hängen geblieben ist, sondern die beiden Spiele davor
ja.
Mit Führung jeweils, es nicht über die Runden gebracht zu haben. Ja, das nagt immer, wenn man mal alte Kollegen trifft, ist das immer noch mal Thema. Ja. So ein Meffo oder Benny Gerd oder so, wo ich jetzt mal auf einem Junggesellenabschied und einer Hochzeit war. Irgendwie ist das immer noch Thema, da das i-Tüpfelchen fehlte, was einen echt, im Nachhinein echt immer noch ein bisschen ärgert. Ja.
Wie angespannt warst du denn bei den letzten Finalspielen? Es war ja eine ähnliche Situation. Ihr hättet ja einfach nur noch mal gewinnen müssen, dann wäre der Sack zu gewesen. Was glaubst du, was hat das auch mit der Mannschaft gemacht, wenn viele von denen ja und alle wussten, wie nah Kiel schon mal dran war?
Ja, ich glaube, gerade dieses Wehenspiel in Wiesbaden, es war ein dreckiges Spiel, es war kein gutes Spiel, aber dass du das 1-0 gewinnst, der Ball im Aus ist bei der Ecke, das ist dann so ein Punkt gewesen, wo du wirklich gedacht hast und gerade die Truppe dann, glaube ich, auch gemerkt hat, boah, wir können das packen.
Mhm.
Wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Also da sind sie halt nicht so, ich sag mal, nervös geworden, vielleicht in dem einen Spiel, aber wir haben uns damals, glaube ich, plötzlich, nachdem Corona einfach nur so alle drei Tage ins Spiel, gar nicht nachdenken war, dann war der normale Rhythmus und wir müssen ja nur noch einmal gewinnen jetzt, das müssen wir doch irgendwie schaffen, hat der Kopf auf einmal eine ganz, ganz große Rolle gespielt und uns das so ein bisschen versaut damals.
Was glaubst du, wie viele Punkte holt ihr in der nächsten Saison? 20? 30?
Holstein?
Ja.
Nein, genug zum Klassenerhalt, auf jeden Fall. Ich glaub,
ist das so die Erwartungshaltung?
Erwartungshaltung nicht, die Hoffnung und auch, glaube ich, der realitätsnahe Wunsch, dass man wirklich die Klasse hält, aber es steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit der Euphorie, kannst du die mit reinnehmen, wie sieht die Punkteausbeute in den ersten Spielen aus, um einfach auch dieses Selbstvertrauen weiter mitzutreiben, was du einfach aufgebaut hast übers letzte Jahr und dass es halt nicht so ein Darmstadt wird, sondern eher ein Heidenheim.
Es gibt ja Erfolgsbeispiele, wie es funktionieren kann. Ich glaube trotzdem, dass Holstein als Underdog erstmal in die Spiele gehen wird. Aber das sind sie ja auch. Sie sind zwar nicht im letzten Jahr als Underdog in die Saison gegangen, aber es hat ja auch kaum einer damit gerechnet, dass Kiel so durchstartet, so durchzieht.
Definitiv nicht. Ich glaube, es war ein Riesenumbruch da. Ja. 15, 16 Spieler, die gegangen sind, ebenfalls dann ähnliche Anzahl neuer Spieler. Das muss ich natürlich finden und jeder hat gedacht, boah, das wird ein schwieriges Jahr. Aber die Mannschaft hat dann schnell Ergebnisse, vielleicht am Anfang auch nochmal einen glücklichen Sieg geholt, aber dadurch einfach mehr Selbstverständnis gewonnen. Andere Spieler sind plötzlich zu Führungsspielern gereift und dann nach und nach war es einfach eine gefestigte, gute Zweitligamannschaft, die einfach nach und nach verdient die Spiele gewonnen hat. Immer kontrollierter, immer mehr Substanz dahinter und nicht eben nur dieses 50-50-Spiel, sondern oft die Spiele bestimmt und deswegen am Ende völlig verdient aufgestiegen.
Ist Kiel aufgestiegen, weil es so gut war oder weil die anderen so schlecht waren?
Nein.
Grüße gehen raus an den HSV.
Nein, aber da konnte man ja dann auch nicht mit mehr rechnen. Nein, Quatsch, das war jetzt böse. Das nehme ich nochmal ein bisschen zurück. Ich glaube einfach, Holstein hat es über die ganze Saison hinweg gut gemacht.
Ja.
Und das war der entscheidende Faktor.
Ich würde gleich mit dir über den HSV kurz mal sprechen. Aber noch, wir stehen ja auch noch eine ganze Weile hier vor dem Stadion. Aber Thema Stadion, Thema Erstliga-Tauglichkeit. Ihr spielt ja schon sowieso seit einer ganzen Weile mit einer Sondergenehmigung hier im Stadion. Jetzt geht's in die erste Liga. Und als ich hier auf dem Hof fuhr, ganz, ganz viele Monteure stehen hier, da passiert da was. Oder es passiert auch nichts, weiß man noch nicht, zumindest viele Autos hier. Kannst du uns mal, weißt du, was hier passieren muss, damit diese Sondergenehmigung weiter besteht?
Im Detail weiß ich es nicht und da bin ich auch immer ganz froh drum, dass wir nur Fußball gespielt haben oder nur als Laie, das kann doch nicht sein und das muss doch funktionieren und das reden kann. Aber ich glaube, es muss dann schon an vielen Stellschrauben gedreht werden, um einfach dann auch wieder eine Ausnahmegenehmigung für die erste Liga zu bekommen. Und Stadionausbau ist da, glaube ich, noch gar nicht mit eingepriesen, sondern das wird eher nochmal ein Jahr oder anderthalb dauern, bis das losgeht. Weil man ja sonst bestimmt auch gar nicht die Kapazität, die man haben muss, erreicht. Und deswegen sind das jetzt viele, viele, glaube ich, kleine Puzzleteile, die jetzt gerade bearbeitet werden müssen, um dann in 5-6 Wochen, wann ist Saisonstart, weiß ich gar nicht genau, aber wieder spielen zu dürfen.
Absolut. Und ich meine, man kann auch in einem relativ kleinen Stadion eine tolle Stimmung erzeugen. Wie hast du das wahrgenommen mit deiner Zeit hier bei Holstein, was den Support angeht, was die Szene auch angeht?
Ja, ich glaube, da ist auch eine Entwicklung genommen worden. So wie der ganze Verein sich über die letzten 10 Jahre so krass weiterentwickelt hat, einfach für einen gestandenen Zweitligisten mittlerweile steht und jetzt halt sogar mit dem Sprung in die erste Liga, so entwickelt sich auch die Fanszene und die Fankultur hier weiter. Ich glaube, da ist auch immer noch Luft nach oben von der Stimmung. Aber ich glaube, jetzt in der ersten Liga wird auch das Stadion hier brennen und jeder ist irgendwie heiß darauf, hier zu sein.
Kiel wird sich dadurch verändern und ich hoffe, eine ganze Weile in der Liga bleiben und sich hoffentlich festigen.
Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall die Euphorie und diese Menschenmassen nach dem Aufstieg, das war einfach, das kannte man von Kiel nicht. Und wenn man das nur so ein Stück weit mittragen kann, dann wird es hoffentlich mehr als nur eine Saison.
Weil man kennt das ja auch nicht in Schleswig-Holstein.
Nee, genau. Also der THW, das ist vielleicht auch diese Selbstverständlichkeit, wurde halt immer deutscher Meister und da sind ja auch Feste auf dem Rathausmarkt und zu Recht und die stand natürlich lange, lange weit oben, aber jetzt, was bei Holstein los war in der Stadt, als sie da mit den Bussen durch, das war ja, kannte man wirklich nicht und das war
du König Fußball. Fußball dominiert ja auch immer noch die Gemüter und die Massen und macht das wie kein anderer Sport.
Ist auf jeden Fall so.
Wir nehmen jetzt gerade auf, da ist die EM fast vorbei, aber auch während Deutschland noch dabei war, was hier los war, das ist einfach toll.
Ja. Es ist faszinierend, wie das auch vereint einfach die Menschen, egal wer, wie, wo, was. Man kommt zusammen, man feiert zusammen, man erlebt das irgendwie zusammen. Der Fußball verbindet einfach, obwohl ich natürlich auch sagen muss, es ist top, dass man jetzt zwei Erstligisten hat. Auch der Handball mit dem THW ist einfach eine Institution für Kiel. Ja. Und jetzt, glaube ich, kann man als Partner beide Kieler Vereine hier einfach stolz sein. Also auf das, was man jetzt hier erreicht hat fürs Erste.
Ich glaube nicht ganz Schleswig-Holstein ist Kiel-Fan, ne? Gerade im Handball-Logo. Mhm. Aber ich glaube, die Schleswig-Holsteiner dürfen sehr stolz sein auf das, was die Kieler Jungs im Handball und auch im Fußball erreicht haben.
Genau.
Den großen HSV schon angesprochen. Du hast ja viele Stationen in deiner Karriere durchlebt als Fußballer. Ja. Viele Vereine hier oben im Norden, bis auf den HSV, gibt auch noch ein paar andere, aber als großen Namen zu erwähnen, den Hamburger Sportverein. Warum? Gab es da mal Angebote, ganz konkrete für dich, oder war das nie Thema? Als Paulianer, als Holsteiner, als Werder-Spieler, will man da nicht zum HSV? Darf man da nicht, aus Gewissensgründen auch?
Also ich glaube von allem etwas. Also es kam tatsächlich auch nie ein konkretes Angebot aus der Richtung. Dann hatte ich natürlich mit der Station St. Pauli und dann noch Werder. Irgendwie, ich glaube von beiden Seiten wäre das dann nicht der Wechsel gewesen, den sich die Fans gewünscht hätten, aber ich auch nicht, weil ich einfach auch eine solche Verbundenheit über die 4 Jahre St. Pauli und 6 Jahre Werder mit diesen Vereinen erlebt habe. Ja. Da kam das für mich dann gar nicht mehr in Frage.
Nee. Ich spreche es auch noch an, weil ich einige HSV-Hörer habe und das sicherlich mal platziert werden durfte.
Ja, ich also drück immer auch
falls
ein bisschen die Daumen.
Zuhören, damit falls sie überhaupt zuhören, bei Bartelt hören die wahrscheinlich nicht zu.
Wahrscheinlich nicht, zu Recht.
Ja, cool. Nein, dann lass uns doch mal ein bisschen noch ein paar Minuten über deine aktive Zeit, die jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre zurückliegt, sprechen. Du blickst auf eine Karriere zurück, wo du viel erreicht hast, Positives, aber auch viele Rückschläge erlitten hast, in Form von Abstiegen, in Form von Verletzungen, in Form von Niederlagen. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, blickst du da happy drauf oder sagst, Mann, da hätte echt noch mehr kommen können?
Nein, im Großen und Ganzen blicke ich da sehr, sehr happy drauf zurück. Letztendlich hat die Karriere schwer begonnen mit vielen Abstiegen in den ersten Jahren, aber ich glaube auch, dass das ein bisschen dazugehört und mich auch geformt hat, um dann in den weiteren Saisons.
Ich sag, hier ist ordentlich Betrieb.
Ja. Mach weiter, alles gut. Richtig so. Vielleicht auch die Erfahrung mitnehmen zu können, wie man Dinge besser macht, wie man die Dinge auch anders angeht. Und deswegen ist das ein Teil von meiner Karriere. Das ist ja immer wieder Thema, aber letztendlich passt das genau da so rein, wie es dann rein soll. Ich glaube, die Abstiege waren auch ganz unterschiedlich gelagert. So mit Holstein damals tatsächlich in die 4. Liga. Mhm. Das war ein harter Schlag, auch als junger Spieler, wo ich zum ersten Mal so auch Trainerentlassungen miterlebt habe, wo ich wirklich geweint habe und fertig war. Weil
als junger Spieler, wenn man dann diesen Trainer auch als Mentor
als
Bezugsperson.
Genau. Ja, war gerade beim ersten Frank Neubert so. Der hat mich da hochgeholt, hat mir die Möglichkeit gegeben und dann bist du mit dafür verantwortlich, dass er nachher seinen Job los ist. Das war schon hart. Ich will nicht sagen, man gewöhnt sich dran.
Aber siehst du das so, dass du dich mit oder die Spieler sich dafür verantwortlich sehen, dass ein Mensch seinen Job verliert, weil ihr nicht ordentlich performt?
Wir sind zumindest auch ein Teil. Also ich glaube, der Trainer hat seinen Anteil natürlich auch, das Trainerteam, aber wir Spieler ja irgendwo auch. Also ich glaube, es ist immer schwer, einfach zu sagen, oh, der Trainer, ja, wir müssen Trainer wechseln, auf einmal läuft's, dann würde ich ja schon, also ich bin einer, ich sag dann bei mir, muss ich anfangen und mich hinterfragen, was hättest du denn vielleicht anders machen können und nicht, ja, bei dem Trainer, das geht ja jetzt gar nicht, wir müssen einen anderen Trainer haben.
Ich meine, wenn ich hier schon mal einen Profifußballer sitzen habe, das läuft nicht in der Mannschaft, sie gewinnen keine Spiele, spielen schwach. Das Erste ist, wie du sagtest, auch schon, Trainer wird gewechselt. Nach einem Jahr nochmal, halbes Jahr später nochmal. Thema HSV wieder. So, Trainer wird immer wieder rausgekickt. Warum ist das so? Das wird für uns als Laien manchmal gar nicht so deutlich, weil ich meine, das sind immer noch dieselben Spieler, die da auf dem Platz stehen. Mhm. Wie kann es sein, dass die auf einmal viel besser spielen? Oder warum kickt man immer zuerst den Trainer raus?
Ja gut, es ist immer einfacher als 28 Spieler auszutauschen, das zum Ersten und zum Anderen, also jeder gibt glaube ich immer 100%, aber es gibt dann immer Faktoren, entweder das Taktische passt einfach manchmal nicht zu der Mannschaft oder das Persönliche auch, dann hast du unzufriedene Spieler auch im
und das wirkt sich auch auf?
Das wirkt sich auf alles.
Die Leistung?
Ja, das wirkt sich auf alles aus. Das ist ja auch gerade das Größte als Trainer, du brauchst ein großes Trainerteam um dich rum, was dann vielleicht auch das Training leitet und hier und da, aber als Trainer musst du ja vor allen Dingen Menschen führen können. Du musst 25 verschiedene Charaktere führen können.
Nationalitäten, Charaktere, Alter.
Also wirklich, die sind von
Egos.
Und dann hast du 11, die spielen und hast über die Hälfte, die unzufrieden sind oder zumindest denken, Trainer, warum spiele ich denn nicht? Warum spiele ich denn nicht wenigstens 20 Minuten? Und all das mit den Charakteren auch in der Mannschaft schlägt sich halt auch auf die Stimmung aus und das hat dann auch wieder einen Einfluss auf das Spielergebnis. Und da spielen halt, wie gesagt, so viele Faktoren eine Rolle. Jeder will, glaube ich, zu 100% jedes Spiel gewinnen, aber dann sei es mal der Druck, sei es mal Negativerlebnisse, der Kopf, das Verhältnis der Mitspieler. Also es gibt so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Keiner verliert ein Spiel mit Absicht und keiner spielt gegen Trainer. Das gibt's aus meiner Sicht einfach nicht.
Nee, hast du sowas noch nicht erlebt? Weil wird dir oft gesagt, ja, spielen jetzt gegen den Trainer.
Das ist Quatsch, weil spätestens wenn du auf dem Rasen stehst, da sind 40.000 Zuschauer, dann willst du doch gewinnen. Da kann mir keiner sagen, dass er mit Absicht nicht... Die Beine sind manchmal schwerer, der Kopf ist manchmal lahmer als sonst und du bist manchmal auch vielleicht nicht voll da, weil du halt unzufrieden bist oder so. Mhm. Gibt es alles, aber nicht gegen den Trainer spielen. Das gibt's einfach nicht. Aber es gibt's halt, dass es besser passt mit dem einen oder anderen oder dass du mehr spielst und dadurch zufriedener bist. Und
wie fühlt sich das an, auf dem Platz zu stehen? 40.000 Leute oder mehr gucken einem zu, jubeln einem zu, pöbeln ein, hast einfach eine Stimmung da. Bist du da in einem Tunnel oder realisierst du das alles?
Oh, sowohl als auch. Also ich habe es immer gebraucht. Also ich habe tatsächlich diese Atmosphäre, das Adrenalin, dieses nicht mehr nachdenken, sondern einfach machen. Geil, Zuschauer für dich oder gegen dich. Auswärts manchmal noch geiler als zu Hause, für mich persönlich.
Olli Kahn-Zitat, ne?
So ungefähr. Hat mich manchmal noch mehr angestachelt. Also für mich war das immer das, was ich brauchte. Dann war ich in einem Tunnel, aber da habe gleichzeitig alles aufgesogen. Und deswegen hatte ich auch manchmal die Probleme, so Training. Ich war nie ein Trainingsweltmeister und auch nie einer, der Vorbereitungsspiele immer gegen Kreisligisten 8 Tore geschossen hat. Und so war ich dann manchmal am Anfang der Saison gar nicht in der Startelf, sondern erst peu à peu, weil ich einfach, ja, bei anderen geht es dann andersrum. Ja. Für die ist es leichter, wenn nicht so viele da sind, nicht so der Druck da ist, aber ich brauche das immer für meine Leistung.
Dann haben wir ein paar Spielzeiten jetzt erleben müssen, wo auch keine Zuschauer im Stadion sein durften. Was hat sich da im ganzen Fußball in dieser Zeit verändert, wenn keine Fans im Stadion waren?
Ja, das war schon für mich persönlich schwerer.
Ja, das also, wäre klar, nach der Schilderung jetzt.
Ja, genau. Und da hatte ich halt durch den Wechsel, da habe ich mir selber so ein bisschen diesen positiven Druck gemacht. Ich wollte allen nochmal zeigen, nach meiner Verletzung in Bremen, dass ich hier in Kiel nicht nur zum Absitzen nochmal gekommen bin, sondern nochmal voll an meine Leistung knüpfen kann. Und dadurch habe ich mir dann so ein bisschen dieses Adrenalin und dieses nötige Anspannung geholt. Aber natürlich musst du das versuchen, Spiel für Spiel zu machen. Und das ist dann manchmal nicht so einfach. Und es ist einfach eine komische Atmosphäre, da fehlt was, wenn du jeden Ruf irgendwie hörst.
Für Zuschauer manchmal ganz cool, wenn man die Spieler sogar hört, wie sie miteinander kommunizieren oder den Trainer brüllen hört, aber es fehlt was.
Es fehlt was und du hörst halt den Trainer brüllen. Also manchmal bist du ganz froh, wenn du mal auf der anderen Seite bist und nicht direkt hörst, weil es gibt ja Trainer, die brüllen die ganze Zeit, du kriegst es aber nicht mit. Und wenn du ihn immer brüllen hörst, dann macht dich das manchmal auch verrückt. So. Aber
okay,
er hat Vor- und Nachteile, aber ich hauptsächlich Nachteile für alle.
Ich glaube, alle sind froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Toi, 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 dass diese Zeiten auch nicht wiederkommen. Wer war für dich der beeindruckendste Trainer, unter dem du spielen durftest und warum?
Das ist jetzt aber ein harter Cut. Da kann ich jetzt tatsächlich keinen rausnehmen. Also es ist viele, ich habe ja auch tatsächlich durch meine schwierigen Phasen viele Trainer erlebt.
Ja.
Mit Sicherheit auch Trainer, wo man denkt, da war jetzt nicht alles, hatte nicht alles Hand und Fuß, aber vor allen Dingen auch viele gute Trainer, sei es persönlich, als Persönlichkeit oder auch fachlich einfach. Die Kunst ist halt, beides zu vereinen und das ist, glaube ich, so in der Perfektion nicht immer so einfach, aber ich darf da jetzt keinen hervorheben, da waren viele gute dabei.
Ich finde, es gibt eine NDR-Doku über dich, glaube ich, 30 Minuten lang. Das ist die Nord Story oder Sport. Da könnt ihr ja nochmal tiefer auf diese Themen eingehen. Eine sehr interessante Doku. Also gut, das soll das Thema erstmal gewesen sein. Dann ist irgendwann ja die Zeit gekommen, wo Finn Bartels gesagt hat, so, der Körper spielt nicht mehr ganz so mit für zweite Liga, für erste Liga. Das soll es gewesen sein. Dein Abschiedsspiel. Nimm uns noch mal ein bisschen mit emotional. Wie war das für dich? Was war da einfach besonders dran?
Ja, also erstmal war natürlich für mich wichtig, dass ich selbst entscheide, irgendwann den Zeitpunkt finde, dass ich selbst entscheide, wann höre ich auf und nicht einer sagt, verlängern den Vertrag nicht oder der Körper halt sagt, es geht gar nichts mehr. Und da war ich an einem Punkt, war schon schwieriger, Tag für Tag noch sich durchs Training zu quälen. Immer Behandlung hier, Vorbereitung da. Mhm. Eine Ibo zum Spiel sowieso immer. Und dann war es irgendwann der Zeitpunkt gekommen, so jetzt trittst du vernünftig ab, es läuft noch alles halbwegs, der Körper geht noch. Und deswegen bin ich damit voll im Reinen und voll glücklich mit dem Abgang, so mehr oder weniger. Mhm. Und dann, dass es mir natürlich auch noch ermöglicht wurde, hier von Holstein ein Abschiedsspiel erleben zu dürfen, ist erstmal eine Riesenehre gewesen, eine Freude. Und auch das, was dann der Verein hier auf die Beine gestellt hat für diesen Tag, war sensationell. Und
Stadion war brechend voll. Sie sind alle für eine Person gekommen.
Ja, für dich. Krass. Ja, ich hatte ja zum Glück auch ein paar ehemalige Weggefährten und Stars dabei. Also ich war echt froh, wer alles gekommen ist. Natürlich ein paar konnten nicht, aber viele, viele alte Bekannte und wirklich Menschen, die man vielleicht ewig nicht gesehen hat, aber wo man sich einfach riesig gefreut hat, dass die dann kommen für den Tag. Es war so viel irgendwie, man konnte gar nicht mit jedem und alles aufsaugen, weil einfach so viele Eindrücke waren und wie du schon sagst, dass irgendwie waren alle ja für einen da und man wollte dem auch gerecht werden.
Ja.
Deswegen war es ein überwältigender Tag, wo man erstmal 2-3 Tage danach gebraucht hat, um das überhaupt einzuordnen. Aber es war traumhaft.
Was vermisst du denn am meisten jetzt in deiner Zeit, wo du nicht mehr aktiver Profi bist?
Ja,
das ist das Adrenalin, was auf dem Platz auch freigesetzt wird.
Ja, also ich insgesamt vermisse ich das gar nicht so sehr. Aber jetzt natürlich, wenn du die Situation siehst, bist hier mal im Stadion, siehst, wie die Mannschaft performt, manchmal wärst du gerne mit auf dem Rasen und kickst. So ungefähr. Und gerade mit dem Riesenerlebnis jetzt, mit dem Aufstieg, da war das erste Mal so ein bisschen Wehmut.
Ja,
Wehmut, wenn man das so sagen kann. Eher so, boah, sowas Geiles hätte ich auch gerne erlebt. Nochmal, gerade in meiner Heimatstadt, dieses Erlebnis irgendwie mitzunehmen, mitzuteilen, das wäre nochmal ein Riesentraum gewesen. Aber nichtsdestotrotz bin ich Feuer und Flamme, bin als Fan dann mehr oder weniger hier jetzt und finde es sensationell, was die Truppe geleistet hat.
Und wir haben es ja eben schon festgestellt, du hast ja den Weg geebnet, dass sie aufgestiegen sind, indem du in Ruhestand gegangen bist.
Genau so.
Gut, was steht jetzt bei dir an? Ich habe da schon angeteasert im Intro, jetzt bist du Unternehmer.
Ja. Im letzten Jahr, also praktisch mit Karriereende, bin ich in das...
War denn ja auch keine Entscheidung Nacht auf Tag?
Nee.
Sondern das ist ja geplant gewesen.
Genau, also sowohl das Karriereende habe ich ja im Winter schon klar gemacht, so bekannt gegeben, als auch dieses Spiritu, ich bin ja unter die Spirituosen gegangen, also mit meinem Gin Bartels, habe ich meine...
Wo kommt das Wortspiel hier, Gin Bartels?
Ja, das ist tatsächlich schon viele, viele Jahre her. Ich habe immer schon gerne, natürlich nicht so oft damals, immer mal gerne einen Gin getrunken.
Klingt in der NDR-Doku manchmal anders.
Ja, das weiß kommt nicht, manchmal das schlecht rüber. und an einem feuchtfröhlichen Abend wurde dann aus Finn mal Gin Bartels. Und kleine Anekdote noch dazu. Wir hatten eine Mallorca-Abschlussfahrt damals mit Werder Bremen. Viktor Skripnik und sein Trainerteam waren auch mit. Und waren schöne Tage und dann hatten wir noch die obligatorischen Freundschaftsspiele danach über die Dörfer und dann stand auf der Tafel alle Vornamen ganz normal und bei mir auf der 10 war dann Gin gespielt statt Finn.
Aus Versehen?
Nein, das war ganz bewusst von Viktor.
Aus gutem Grund.
Auch aus gutem Grund. Die 3 Tage habe ich dann auch gebührend mitgefeiert. Nee, und so.
Folgerichtig hast du daraus ein Geschäftsmodell gemacht.
So, die Idee war wirklich 5-6 Jahre schon in meinem Kopf, aber ich dachte immer, dieses Modul Profifußball und Alkohol, das passt nicht zusammen. Dann hatte ich noch eine Verletzung.
Stimmt.
Und das fällt dir irgendwann nur auf die Füße.
Stimmt.
Und so habe ich das lange beiseite geschoben und jetzt im März, April letzten Jahres, so kam ein Food Scout, also einer, der richtig gut vernetzt ist in der Gastrowelt, Restaurants, Bars oder halt auch in Destillerien. In dem Moment auf mich zu, Nachbar, so, was machst du jetzt? Pupp.
Ja.
Und dann, ich wollte mal. Und dann sagt er, wolltest du oder willst du? Telefon in die Hand genommen, Destillerie angerufen, wir machen jetzt, geht los.
Cool.
Mit denen hat das dann nicht geklappt, aber so hat das halt Form angenommen.
Ja.
Das war der Startschuss. Und so habe ich praktisch letztes Jahr im März, April Vollgas Richtung Gin.
Ja.
Und bisher bereue ich es nicht.
Also ne, ein Jahr ist es jetzt, du warst auf der Kieler Woche ganz aktiv am Promoten, hast natürlich auch einen Namen, der sicherlich nicht hilfreich ist, was die Promotion angeht, was das Netzwerk angeht, was mögliche Kapitalgeber angeht, I don't know. Was ist in diesem Jahr schon passiert bei Gin Bartels?
Ja.
Und by the way, du darfst dir gerne eine Praline nehmen.
Ja, danke.
Ich sage jetzt einfach mal, dass die vom Teekonto Nordfriesland kommen.
Ja, sehr schön.
Halbwegs.
Probiere ich doch mal. aber ich rede erst kurz und dann beiße ich rein. Ich habe im November letzten Jahres dann die erste Edition, eine limitierte, so ein bisschen an Anlehnung an meine Karriere, 561 Flaschen, so und so viele Spiele, so und so viele Tore, dann kam ich auf 561. Die war dann limitiert und nur über meinen Online-Shop. Und über Instagram und wie man das halt so ein bisschen verbreitet. Und die war halt nach 3 Wochen ausverkauft.
Die so. Deutschen lieben limitierte Sachen.
So, anscheinend ja. Also auf jeden Fall war die ratzfatz weg.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, muss weitergehen. Ja, und es muss weitergehen. Also es gibt ja auch dann, die Flaschen waren jetzt recht besonders, da musste man auch eine gewisse Stückzahl abnehmen und so weiter. Da gibt es viele Faktoren, aber ich habe gesagt, komm, dann machen wir weiter. Und jetzt habe ich dann Ende April ein bisschen an der Rezeptur haben wir gefeilt mit der Destillerie, das Design ein bisschen verändert und haben jetzt eine Edition rausgebracht, die halt auch für den Handel ist. Also die kannst du jetzt auch im Markt kaufen. Immer noch online auch erhältlich, aber hauptsächlich über den Markt. Ja, und so ist das jetzt angelaufen, vor ein paar Wochen erst richtig und jetzt gilt's Gas zu geben. Genau.
War ja schon immer dein Motto.
Ja.
Von daher, ich kann mir aber gut vorstellen, die 561 Buddeln wurden auch von, oder hauptsächlich, weiß ich nicht, als eine Annahme von Holstein-Fans, von Finn Bartels-Fans gekauft. Nun geht es in den Handel, nun geht es in die Gastronomie damit.
Schwerer. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ich habe es ja gemerkt, also es war nicht nur Holstein, es war St. Pauli-Fans, Werder-Fans, also tatsächlich überall, so wenn man geguckt hat, sind die Dinger hingegangen. Und ich habe ja auch noch jede einzeln nummeriert, signiert und zu Hause wild gepackt. Das waren wilde Wochen.
Ja, und passend mit deinem Abschied, war es ein
Selbst. Es lief wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, ich sag mal, der Gin-Markt ist umkämpft, wenn nicht sogar schon überfüllt.
Das wäre meine Frage gewesen. Ich vergleiche den Gin so ein bisschen mit dem Podcast. Überall gibt es Podcasts, überall gibt es Gins und manch einer sagt, der Markt ist schon voll damit.
Genau.
Oder vielleicht ist der Hype auch schon vorbei. Hätte ich nun gedacht, dass der Gin-Hype schon vorbei sei.
Das habe ich schon vor 5 Jahren gedacht, Idee tatsächlich konkret mal wurde.
Ja.
Aber ich sag auch, das ist jetzt ja kein Projekt, womit ich sag, boah, ich muss jetzt auf Krampf mein Geld refinanzieren, ich muss da wirklich Geld machen, sondern es ist jetzt aus dem Projekt aus Leidenschaft und Freude und einfach ein Traum gewesen. Und ich sag mal, wäre ich den nicht angegangen, dann hätte ich das ein Leben lang mit mir rumgeschleppt und gesagt, warum hast du denn nicht? Jetzt mach ich's, jetzt gebe ich Vollgas.
Ja.
Erstmal bis Ende des Jahres, mach einen Strich drunter und sag dann, was gibt der Markt her, was kann ich leisten, was will ich auch leisten, weil es im Moment viel, viel mehr Zeit frisst, als ich mir am Anfang gedacht habe. Gerade weil Karriereende, jetzt Familie. Und das funktioniert gerade die Wochenende alles gut und schön, aber manchmal hat man doch nicht so viel Zeit. Stichwort Kieler Woche, da habe ich mich 10 Tage zu Hause abgemeldet.
Super.
Weil ich da halt meine Bar hatte und dann da auch sein wollte, ne? Weil da ist nun mal in Verbindung dann auch mit mir im Moment noch, soll natürlich irgendwann mal für sich stehen, das ist das große Ziel, weil er auch einfach gut schmeckt.
Was kann der denn, was andere nicht können?
Oh, also erstmal kannst du den auch pur genießen, das geht ja oft doch nicht mit anderen. Dann sind da schöne Zitrusnoten drin, also ich...
Endlich mal ein Gin mit Zitrusnoten.
Ja, ich sehe schon, du hast auch schon den einen oder anderen Gin getrunken. Nein, und eine kleine Schärfe, also ich finde, der ist... Setzt sich schon deutlich ab von anderen nochmal, aber du wirst das Rad nicht neu erfinden. Aber natürlich das Gesamtpaket. Aber
wo machst du das schon?
Ja, das Gesamtpaket ist für mich gut. Mhm. Es muss jetzt nur in die Welt getragen werden.
Ja,
und in die große Weite.
Und du bist gut vernetzt, was das angeht, und du bist da, denke ich, gut vor. Du hast über Geld verdienen gesprochen. Du hast in deiner Karriere einiges verdient, hast was bekommen, von der Gesellschaft bekommen. Jetzt hast du dich dazu entschieden, und schon vor einigen Jahren auch was zurückzugeben. Lass uns jetzt mal über das Projekt Fördelütten sprechen. Thema Wortspiel hatten wir schon. Mhm. Gin Bartels, Fördelütten. Fördelütten. Wie man es auch immer ausspricht, man hat eine andere Bedeutung dahinter. Was bedeutet denn Fördelütten? Und was steckt dahinter? Und was bedeutet es für dich? 3 Fragen auf einmal. Mal sehen, ob du alle beantworten kannst.
Ich versuch's. ich gebe mal einfach Punkt 3. Ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ja. Also... nicht nur von mir, sondern wir sind ja insgesamt 9 Mitstreiter, waren am Anfang zu dritt, die das initiiert haben. Mhm. Letztendlich geht es darum, Kinder, bedürftige Kinder zu unterstützen, Hilfe zu leisten, wo Hilfe benötigt wird. Kinder, die ja entweder aus fehlendem guten Umfeld oder aus finanzieller Benachteiligung oder halt auch aus gesundheitlicher Benachteiligung einfach manche Dinge nicht so erleben können, wie wir es können, wie unsere Kinder es auch können, und da ist einfach unser Ansinnen, hier in Kiel und Umgebung was zurückzugeben. So, also einfach da Hilfe zu bieten, wo Hilfe benötigt wird. So, der Name Fördelütten, wie du schon sagst, ist ja so ein bisschen an die Kieler Förde und Fördelütten, also für die Lütten, für die Kleinen. ein gutes Wortspiel, finde ich, passend dazu. Absolut. Tatsächlich. Ja. Und deswegen sind wir damit auch voll happy. Ja. Und es passiert viel tatsächlich.
Jetzt mal eine ganz naive Nachfrage. Bedarf es Hilfe in Kiel für Familien, für Kinder? Wir sind ja Deutschland, ein Sozialstaat mit Auffangsystemen, soll man meinen?
Soll man meinen, ja. Ich glaube, hier ist Hilfe, ja, wird Hilfe benötigt, mehr als man denkt. Also tatsächlich ist es so, dass wir viele, viele Hilfsangebote schon stellen können und man sich manchmal wundert, wo du es gerade ansprichst, warum wird das nicht anderweitig aufgefangen oder finanziert? Thema Musiktherapien oder Reittherapien, die werden dann von der Krankenkasse nicht finanziert, weil es da vielleicht schon andere, ja, Therapien gibt, und dann bleibt das irgendwie auf der Strecke. Und so sind wir natürlich schon auch darauf angewiesen, auf ein gewisses Netzwerk, was man nach und nach aufbaut, damit diese Fälle überhaupt an uns herangetragen werden. Also das ist eher so die Schwierigkeit. Wie findest du die?
Es gibt Not und Elend gibt es genug.
So ist das auf jeden Fall. Nur entweder muss man auf uns aufmerksam oder wir müssen auf die, ja, Person aufmerksam gemacht werden. Und das ist so die Kunst. Und da sind wir gerade erst 2,5 Jahre ja auch dabei. Und dafür ist schon viel, viel, viel passiert. Ich glaube, wir konnten schon viel Unterstützung geben. Aber trotzdem sind wir gerade immer auf der Suche, wie finden wir denn? Und jetzt gehen wir auf Schulen zu, um da zu gucken.
Die sind nah dran.
Die sind nah dran. Das ist immer Thema Datenschutz so ein bisschen. Aber trotzdem können die Dinge weiterleiten, können sagen, da ist jemand, falls ihr was braucht. Oder die sehen, kommt heute wieder ohne Turnschuhe zum Sportunterricht, hat keine Brotdose dabei. Ja. Also so viele Themen, wo wir einfach nicht rankommen und wo wir jetzt einfach sehen, dass wir da noch mehr Hilfestellung geben können.
Und wie wird denn so eine Hilfe aussehen, wenn das Beispiel mit den Turnschuhen ist? Kauft ihr dann Turnschuhe oder gebt ihr der Familie Geld?
Nee. Also wir wollen tatsächlich ganz weg von dem Geld. Ich glaube, wir wollen einfach konkret helfen mit Dingen, mit meinetwegen auch Ereignissen, aber vor allen Dingen mit Sachen, die direkt und konkret Hilfestellung geben und nicht, dass es Geld einfach irgendwo hingeben, wo man gar nicht am Ende weiß, kommt es da an? Kriegt das Kind jetzt neue Turnschuhe oder passiert damit doch was anderes?
Genau, und das ist es ja auch, was auch viele Menschen teilweise zögern lässt, zu spenden, weil nicht klar ist, was mit diesem Geld passiert, gerade wenn es auch ins Ausland geht. Was passiert mit dem Geld? Es ist ja nicht sonderlich transparent. Deshalb war es die Nachfrage. Kannst du mal ein, zwei Projekte kurz mal schildern, was ihr schon Tolles angestellt habt hier für die Region, für Kinderfamilies aus der Region, wo ihr mit Sachspenden oder Reisen helfen konntet?
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gerade, großes Thema ist ja auch dieser Fußball irgendwie, dieser Hype. Und da machen wir gerade gemeinsam mit Holstein, hatten wir jetzt im Ostern das erste Inklusionsfußball Camp, wo wir dann die Plätze zur Verfügung stellen für 16 Kinder mit Handicap, die dann aber einfach inklusiv mit den anderen Fußball spielen und einfach zum ersten Mal die Möglichkeit haben, da auch gemeinsam den Sport zu treiben. Sonst ist das einfach nicht gegeben. Das machen wir jetzt, wiederholen wir jetzt in den Sommerferien und soll dann, wenn es gut läuft, und davon gehe ich jetzt mal aus, weil das erste Camp war ein super schönes Feedback von den Eltern, von den Kindern und auch von den Trainern.
Ja.
Hoffentlich über die nächsten Jahre weitergeführt werden. Wir haben ein großes Musikprojekt bei dem Marie-Christian-Heim. Das geht übers ganze Jahr, einfach um auch mal, nicht nur mal einmal Musik zu spielen, sondern einfach zu sehen, wie wirkt das denn auf die Kinder? Wie entwickeln die Kinder sich dann dadurch vielleicht auch, weil Musik einfach auch so ein Faktor ist wie Sport, der einfach so, so viel macht mit dem Gehirn, mit der Stimmung, mit allem. Und da gucken wir gerade, und nebenbei sind halt wirklich viele, viele kleinere Dinge wie Musiktherapien, vielleicht ein Stadionbesuch mal für Kinder. Aus Kinderheim waren wir jetzt zum Beispiel hier. Und da sind viele, viele Dinge, die jetzt so über die Zeit hinweg parallel dann noch laufen. Und da versuchen wir jetzt gerade, wie gesagt, mit diesem Thema Schulen den nächsten Step zu gehen, um einfach noch mehr zu sehen, wo es bedarf.
Und ich glaube, bin ziemlich sicher, dass man auch mit kleinen Gesten, mit kleinen Geschenken schon ganz viel Freude auslösen kann und Leid mindern kann. Für uns kleine Dinge, für so einen kleinen Racker, für ein kleines Mädel, kann es die Welt sein.
So, auf jeden Fall. Also auch so ein Stadionbesuch, was nur ein einmaliges Ereignis ist, aber das wirkt ja manchmal so nach, und die sind dann oft, die Kinder, so freudig und so dankbar, dass sie das auch weitertragen und weiter mitnehmen. Und ich habe es halt durch meine Zeit auch in Bremen, da war ich bei Special Olympics Botschafter oder bin es halt immer noch durch die Verbundenheit, Aber da waren dann Fußballturniere und da kommen dann Kinder und umarmen und lassen einen nicht mehr los. Aber da ist einfach diese Dankbarkeit und dieses Herz auf der Zunge. Die sagen dir, wenn die dich nicht mögen manchmal, die Kinder, aber genauso zeigen sie dir, wie herzlich und dankbar sie dafür sind. Nur, dass du da bist, also manchmal. Und das ist halt irgendwie auch dieser Ansporn, das weiterzumachen, zu sehen, wem können wir noch irgendwie helfen. Und ja.
Schön, dass du das machst.
Danke.
Ganz toll. Viel Erfolg für Gin Bartels, für die Fördelütten und viel Erfolg wünsche ich natürlich auch der SPVG Eidertal Molfsee 2.
Ja, vielen Dank.
Denn das ist, zum Abschluss kommend jetzt, dein aktueller Verein.
Ja, tatsächlich. Wir sind aufgestiegen in die Kreisliga. Leider verpasse ich die ersten 4 Saisonspiele aufgrund unglücklicher Umstände. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, wir sind als Truppe gut genug aufgestellt. Jetzt haben wir noch Sido hier, Tim Siedschlag von Holstein, loseisen können. Wir haben viele, die auch Oberliga und so gespielt haben. Wir haben eine ganz gute Truppe beisammen.
Ich find's unheimlich geil, dass du in dieser Truppe spielst, dass du da zockst. Eine Frage aber dazu. Warum in der zweiten? Reichte es nicht mehr für die erste?
Es reichte nicht mehr für die erste. Nein, im Ernst. Also, dreimal, ich weiß gar nicht, trainieren die zweimal oder dreimal. Und man geht wieder eine gewisse Verpflichtung an. Jetzt, wie gesagt, die ersten 4 Spiele, bin ich nicht da, hab was anderes vor, dann ist das so.
Und wenn du gesetzt bist in der ersten als Stammstürmer, ist scheiße.
Und dann gehst du dreimal zum Training, wenn dreimal Training ist und sagst nicht, ja, ich brauche nur einmal. Also so ist es. Und deswegen, außerdem, mein Bruder, einige meiner besten Kumpels sind alle nochmal zurückgekommen und da wäre Oberliga jetzt vielleicht auch nicht mehr machbar gewesen. Ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber das wäre schon eng geworden. Wir sind ja im gleichen Alter.
Ja, fortgeschrittenen Sportleralter.
Ja, genau. Ja. Von daher ist die zweite genau die richtige Wahl.
Okay. Finn, vielen Dank für deine Zeit. Meine abschließende Frage im Podcast. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, beziehungsweise in dem Fall eine Praline mit dir essen. Mit wem würdest du gern mal eine Praline essen oder einen Tee trinken oder einen Gin trinken, wenn du könntest? Wen gibt es da?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Aber tatsächlich war ich als kleiner Junge immer mal so richtig vernarrt in Michael Jordan von den Bulls damals. Den einfach mal zu treffen und kennenzulernen. Wird zwar sprachlich ein bisschen kompliziert, weil mein Englisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist, aber vielleicht kann er ja Deutsch ein bisschen.
Vielleicht kann er so gut Deutsch wie du Englisch.
Ja, das.
Aber man kann sich ja auch gerade nach einer Bude Gin wahrscheinlich in allen Sprachen der Welt unterhalten.
Ja, das geht fließend danach, ja.
Schön. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Tourist Tea Time Tour hier vorm Holsteinstadion mit Finn Gin Bartels. Dankeschön. So, mir gegenüber sitzt jetzt nicht mehr Finn Bartels, kein Profisportler mehr. Vielleicht warst du es mal?
Nein, leider auch nicht.
Leider auch nicht.
Sieht man mir, glaube ich, auch an, dass ich es nicht war.
Aber du bist Vorsitzender von Menschen brauchen Menschen. Du heißt Christopher Sitte, bist heute extra aus Marburg, das ist bei Frankfurt, angereist. Nicht nur für den Podcast, sondern auch weil Finn Bartels hier ist und weil die DVAG, dazu gehört Menschen brauchen Menschen, was getan hat für Fördelütten bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe. Und so kam das hier alles irgendwie zusammen und heute hier am 11. Juli haben wir uns in Kiel getroffen bei strahlendem Sonnenschein, um Finn Bartels einen Scheck zu übergeben.
Sehr richtig, genau. Also Hintergrund ist der, dass die Deutsche Vermögensberatung gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Menschen brauchen Menschen schon seit einigen Jahren regelmäßig beim RTL Spendenmarathon in Köln teilnimmt. Und was ganz toll war, Christian Preuß hat eine Eigeninitiative gestartet und gesagt, ich mache hier in Kiel eine Parallelveranstaltung, eine eigene Veranstaltung, sammle hier selbst Spenden für diesen eigenen Zweck. Und da haben wir gesagt, das finden wir so toll, dass wir uns da natürlich gerne beteiligen wollen, haben die Spendensumme nochmal aufgerundet und heute war Scheckübergabe und wir freuen uns, dass wir uns daran beteiligen können und vor allem, dass Christian Preuß so eine tolle Initiative gestartet hat und sich hier vor Ort sozial engagiert.
Absolut, und das auch in großer Eigeninitiative. Das hätte er nicht tun müssen, aber hat hier echt was auf die Beine gestellt.
Absolut.
Und auch diese Veranstaltung mit eigenem Kapital auf die Beine gestellt und da ist ja echt eine schöne Summe zusammengekommen. Wir haben eben von Finn Bartels gehört, was alles mit diesem Geld gemacht werden kann. Also in dem Sinne auch schon mal vielen Dank dafür. Was macht Menschen brauchen Menschen noch so, außer Projekte in Kiel zu unterstützen?
Ja, also die Deutsche Vermögensberatung ist ja ein Familienunternehmen und
das musst du bitte einmal genauer erklären, weil das ist riesengroß und ihr sagt immer wieder, das ist ein Familienunternehmen.
Also wir werden nächstes Jahr 50 Jahre alt und Dr. Reinfried Pohl hat das Unternehmen gegründet Und inzwischen haben wir tatsächlich 18.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater und 8 Millionen Kunden. Also man kann sagen, jeder zehnte Deutsche ist Kunde bei der Deutschen Vermögensberatung. Und unser Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl, der war schon immer sozial sehr engagiert. Und vor 4 Jahren, als die DVAG 45 Jahre alt wurde, hat er gesagt, er möchte gerne als Familienunternehmen eben auch diese soziale Verantwortung noch etwas stärker ausbauen. Und wir brauchen hierfür eine Struktur. Und daraufhin hat sich dann der Verein Menschen brauchen Menschen gegründet, über den maßgeblich die ganzen sozialen, karitativen Projekte organisiert und auch abgewickelt werden. Und unter anderem mit dem Verein, aber auch als DVAG selbst, nehmen wir eben an dem Spendenmarathon teil und sammeln seitdem ja doch sehr fleißig Spenden und können doch recht viele Initiativen und Projekte in Deutschland unterstützen.
Hast du da eine Summe parat, was schon in den letzten Jahren so alles zusammengekommen ist oder in 2024 durch diverse Veranstaltungen?
Ja, das kann ich machen. Ich kann das mal so ein bisschen exemplarisch sagen. Beim letzten RTL-Spendenmarathon kamen 500.000 Euro zustande, die alle in Projekte geflossen sind, wo man sich um sozial benachteiligte Kinder kümmert. Bei der Ukraine-Hilfe hat die Deutsche Vermögensberatung über 1 Million Euro zur Verfügung gestellt für Soforthilfe. Beim Ahrtal, bei der Flut auch 1,2 Millionen Euro. Also wir kriegen da schon immer ganz gut Geld zusammen. Unter anderem auch durch das Engagement unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, die dann eben auch Eigeninitiative ergreifen und zu Spenden aufrufen und für uns dann auch Spenden mit akquirieren und sammeln.
Wie kommt ein Joey Kelly zu so einem Spendenmarathon? Wie kommt es, dass ein Joey Kelly zu einer Veranstaltung nach Kiel fährt und sowas unterstützt?
Also beim Spendenmarathon.
Liegt das nur an seinem
großen Herz? Nein, also beim Spendenmarathon in Köln ist es so, dass er dort für RTL tätig ist. Mhm. Und jetzt ist es manchmal der Zufall im Leben, er ist auch Markenbotschafter der Deutschen Vermögensberatung und insofern schlagen da vielleicht zwei Herzen in seiner Brust und weil es jetzt eben noch diesen Kontext gab, er macht diesen Spendenmarathon bei RTL, wir als DVAG beteiligen uns beim Spendenmarathon und er ist auch noch Markenbotschaft, so kam das dann zustande, dass er dann auch hier nach Kiel gekommen ist.
Eine wirklich runde Sache, die einen Abschluss in diesem Gespräch, in dieser Scheckübergabe vorm Holstein-Stadion gefunden hat. Vielen Dank fürs Engagement, vielen Dank fürs Hochkommen.
Immer gerne.
Immer gerne. Ja, war das so eine schöne Fahrt hier hoch?
Also sagen wir es mal so, sie war lang. Ja, aber, aber nein, es war wunderbar und genau, ich konnte es ja noch mit einem anderen Termin verbinden. Insofern hat das alles gut gepasst.
Wunderbar, dann vielen Dank an Christopher Sitte.
Und Kiel ist immer eine Reise wert, ne?
Ist so?
Ja. Ja.
Gut, der eine sagt so, der andere sagt so.
Nein, ist doch eine schöne Ecke hier oben.
Lassen wir mal so stehen. Das war Tourist Tea Time Tour mit Finn Bartels und Christopher Sitte im Rahmen von Menschen brauchen Menschen für Fördelütten in dem Fall. Vielen Dank.
Ich danke.
So, und es geht hier nahtlos weiter mit einem Mann, über den eben schon gesprochen wurde, nämlich Christian Preuß von der DVAG, der besagte Veranstaltung in Eigeninitiative organisiert hat, der Joey Kelly nach Kiel geholt hat, der Finn Gin Bartels in die Lokation geholt hat, der heute das Treffen hier vereinbart hat und ein ganz treuer Hörer von Tourist Tea Time. In dem Sinne herzlich willkommen, mein lieber Christian. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank fürs Möglichmachen.
Vielen Dank, Tore. Danke für die lobenden Worte, für die sehr wertschätzenden Worte und danke, dass ich ganz unerwartet, ohne abgesprochen zu sein, dein Gast heute sein darf.
Ja, ich dachte, du wärst darauf vorbereitet, weil du dich so in Schale geschmissen hast.
Ja, nee, nicht Hält wirklich digital. Ich laufe jeden Tag im Hemd rum. Ist einfach
was machst du denn so den ganzen Tag? Wer bist du? Was machst du? Einmal ganz kurz zum Ende, zum Ausklang.
Zum Ausklang, ja. Also ich bin ganz normaler
Typ. Einer von 18.000, haben wir gehört, Vermögensberater.
Einer von 18.000 Vermögensberatern zwischen Kiel und Neumünster in dem kleinen Ort Bordesholm. Ich sage immer Scherzer, wir sind eine der kleinsten Gemeinden auf der DVG Deutschlandkarte und bin da Hauptgeschäftsstellenleiter, habe 10 Partner bei mir mit dem Büro, die auch Vermögensberater sind und wir beraten Schleswig-Holstein, Hamburg, Kunden in Sachen Finanzen, Vorsorge, Vermögensberatung halt.
Was zeichnet dich, was zeichnet dein Team aus? Ihr nennt euch Zukunftsschmiede, seid aber auf einem alten Gehöft. Warum? Was ist die Zukunftsschmiede? Was könnt ihr, was andere nicht können?
Ja, wir sind einfach ein bisschen verrückt, ein bisschen jung und dynamisch und machen vielleicht nicht nur Finanzberatung von der Stange weg und sind halt für ganz verrückte Ideen, sei es jetzt Spendenmarathon oder soziales Engagement, einfach bereit, auch mal wie Extrameile zu gehen und nicht nur Finanzprodukte zu verkaufen.
Da durfte ich Zeuge sein, dass das nicht nur heiße Luft ist, sondern dass ihr das auch wirklich umsetzt. In dem Sinne auch vielen Dank dafür. Du sagtest, du seist ein treuer Hörer. Da mal ein kurzer Test. Was ist deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge ist jetzt sehr schwer, weil es gibt so viele Folgen. Ich würde jetzt sagen, weil ich ja selber dran ein bisschen mitgewirkt habe, ist die Folge vielleicht mit Joey Kelly und die muss ich...
Lass ich nicht durchgehen.
Lass sie nicht durchgehen, muss ich relativ häufig hören, weil meine Kinder sagen immer, die Folge von Joey Kelly, können wir die nochmal hören? Also die habe ich bestimmt schon 10-mal gehört.
Ihr wart die 10, die gehört haben.
Ja. Ich überlege gerade, nein, welche...
Du hörst ja sogar als Nicht-Husumer die mit dem Husumer Bürgermeister.
Ja.
Warum?
Weil ich dich gerne höre. Nein, weil ich
das
dich...
Das reicht mir als Antwort, wunderbar. Dann musst du auch keine Lieblingsfolge definieren. Meine letzte Frage, das weißt du ja, Christian, ne? Ja. Bei 190 Folgen, die du gehört hast. Ist ja immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal, wie geht es weiter?
Eine Tasse Tee mit dir trinken.
Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken oder ein Glas Gin, Finn, Gin Bartels trinken?
Ja, ich habe gerade schon mit Finn gesprochen, dass wir uns mal zum Gin Bartels treffen vielleicht. Eine Tasse Tee. Ich habe immer mal überlegt, irgendwann werde ich vielleicht mal Gast sein. Was sagst du? Barack Obama war schon öfter so der Fall. Ist jetzt, mein Englisch ist nicht so gut. Und als Vermögensberater bin ich sehr der Familie Pohl, der Besitzerfamilie verbunden. Und von der Warte würde ich jetzt sagen, dass ich gerne mal mit Andreas Pohl eine Tasse Tee trinken würde.
Und mit Kloppo? Hast du schon mal mit ihm was angestoßen?
Nee, mit Kloppo nicht. Die Deutsche Vermögensberatung hat gerade so ein Fußballturnier innerhalb der Deutschen Vermögensberatung gehabt. Da war ich mit meinem Team auch wieder dabei. Wieder eine verrückte Idee. Wir sind leider nicht ins Finale gekommen. Wird jetzt am 13. Juli ausgespielt. Da wäre Kloppo vor Ort gewesen. Und die Gelegenheit wird sich bestimmt nochmal ergeben. Aber nein, wenn du mich jetzt so fragst, ja... Andreas Pohl wäre eine coole Partie, um mal einen Tee zu trinken.
Wir haben gerade gehört, wer Herr Pohl ist, wer die Familie Pohl ist. In dem Sinne wünsche ich dir viel Glück dabei bei diesem Vorhaben.
Danke.
Und bedanke mich, dass du kurzfristig hier nochmal reingesprungen bist in das Wohnmobil, denn du hast diesen Standort ja auch mit ermöglicht, dass wir heute hier vor dem Holsteinstadion stehen dürfen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, lieber Christian. Das war jetzt aber wirklich zum Abschluss Tores Tea Time Tour vorm Holsteinstadion. Vielen Dank, Christian.
Bitte gerne.